Hallo und herzlich willkommen bei Pyjama Business, deinem Podcast rund um eine selbstbestimmte Selbstständigkeit. Hier lernst du, wie du dich selbstständig machst, KundInnen gewinnst, Content Marketing betreibst, online gefunden wirst und weniger arbeitest und dabei mehr verdienst. Ich bin Lilly Käusser, die Erfinderin von magnetischem Marketing und die Gründerin des Kundenmagnetkurses. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und viel Erfolg mit meinen Tipps. Legen wir los. Hallo und herzlich willkommen im Pyjama Business Podcast im Pride Month Juni. Ich habe heute Dani Jackwert bei mir zu Gast oder als Gästin. Da können wir dann auch gleich drüber sprechen, was da die beste Formulierung ist. Und schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Danke, dass ich da sein darf.
Ich freue mich sehr. Dani arbeitet mit Sprache und Sprachen und Übersetzung und hat ihren Schwerpunkt auf inklusiver und regenbogenfreundlicher Kommunikation. Und dieses Jahr unterstützt sie mich und mein Team dabei, unsere Werte noch mehr zu integrieren in unseren Business-Alltag. Und im Juli 2023 hält sie auch einen Workshop zum Thema diskriminierungssensible Positionierung für meine KundInnen. Das heißt für alle, die im Kundenmagnetkurs und in Business Bloom sind. Und heute im Interview möchten wir sprechen über das Thema regenbogenfreundliche Kommunikation. Vielleicht kannst du ja gleich nachher was dazu sagen, was das genau bedeutet. Und woran ich auch erkennen kann, ist es regenbogenfreundliche Kommunikation, was gehört dazu? Oder ist es sogenanntes Rainbow Washing? Das werden wir auch noch definieren. Die erste Frage, die ich immer stelle, ist, wer bist du, was machst du und wie bist du dazu gekommen? Also wie bist du heute an den Punkt gekommen, dass du dich mit diesem Thema auseinandersetzt und das anbietest?
Also ja, ich bin die Dani, ich bin ursprünglich aus Wien. Angefangen habe ich mit Übersetzen, bin dann fürs Studium nach Schottland gegangen, also Übersetzen Englisch-Deutsch.
Ja.
Bin dann fürs Studium nach Schottland gegangen und dort irgendwo leben geblieben und lebe seitdem quasi in, also teilweise in Schottland, teilweise in Österreich. Und lebe damit auch sehr zwischen, nicht nur zwischen den Sprachen, sondern auch zwischen den Kulturen und unterschiedlichen Lebensalltag und so.
Wo in Schottland?
In Edinburgh.
Ah, cool. Mein Mann steht total auf Schottland und auf den Akzent und er sagt immer, wir müssen unbedingt dahin fahren und so. Also vielleicht kannst du mir dann nachher Tipps geben.
Nicht so unbedingt, nur Vorsicht, man kann kleben bleiben.
Ja, anscheinend.
Ich habe sowohl in Wien als auch in Edinburgh dann einen sehr kreativen, also mit meinen sehr kreativen Hobbys einen sehr kreativen Freundeskreis gehabt. Und sowas zieht sehr bunte und diverse Menschen an, gerne mit, und da durfte ich eben dadurch sehr viele unterschiedliche Lebensrealitäten mitbekommen und eben auch die Diskriminierungen beobachten, die ihnen widerfahren.
Ja.
Auch selber, also ganz früher habe ich mal im IT-Bereich gearbeitet und habe dann eben dadurch selber quasi im eigenen Leib erfahren, wie Frauen unterschiedlich behandelt werden, wenn es jetzt ein Bereich wie IT ist oder ein Bereich wie Übersetzung, der nicht so männerdominiert ist. Und ja, mit diesem Hintergrund war immer schon eben das mein Hauptaugenmerk darauf, wie in meinen zwei Sprachen und Kulturen und wirtschaftlichen, also Geschäftswelten, mit Geschlecht umgegangen wird, mit Geschlechtern umgegangen wird. Und halt auch, wie dadurch, dass sowohl im Geschäftlichen als auch jetzt in der Jugendkultur Englisch sehr stark ins Deutsche hineinfließt, wie da das Englische interagiert mit der Sprache und wo dann das Deutsche einfach eben ganz anders funktioniert, was nicht immer im Bewusstsein der Menschen ist, die dann mit Englisch so rein spazieren.
Ja, verstehe. Okay.
Und,
was?
Entschuldigung.
Na, sag.
Dann so, und da, wo ich jetzt bin, bin ich angekommen, weil Ich habe einen neuen Übersetzungskunden gekriegt vor 2 Jahren mittlerweile. Das war Chefredakteur bei einem Magazin. Und das war ein österreichisches Magazin, der wollte auch englischsprachige Artikel übersetzt haben. Und dadurch, dass englischsprachige Artikel oft geschlechtsneutral sind, an Stellen, wo das im Deutschen nicht funktioniert, musste ich ihn dann fragen, wie das Magazin gendern möchte. Und er hat dann halt gemeint, ja, so neutral wie möglich. Und dann musste ich ihn leider darüber informieren, dass es das nicht mehr gibt, sondern sobald man auch nur irgendwie gendert, stören sich die einen daran. Und wenn man gar nicht gendert, dann betrifft das eben die anderen.
Ja.
Und dadurch habe ich ihm dann eben geholfen, da eine Linie zu finden und habe ihm das den ganzen Komplex eben erklärt. Und das war so meine erste Beratung in diese Richtung. Und so habe ich dann eben entdeckt, dass es dafür auch eine Nachfrage und einen Bedarf gibt, da zu beraten, und bin dann auch immer weiter in weitere Inklusionsthemen und Diskriminierungsthemen hineingekommen.
Verstehe, ja, cool. Das heißt, der Kunde war dann auch offen für deine Beratung, weil
Ja.
das ist ja auch nicht immer so, ne? Oder ich war ja auch, ich habe ja auch als Texterin gearbeitet und alleine auf die Frage, wie oder möchtest du in deinen Texten gendern, sind viele gar nicht vorbereitet, ne? Oder haben sich da gar nicht auseinandergesetzt damit, oder es war ihnen nicht bewusst, dass das vielleicht eine aktive, zu treffende Entscheidung sein könnte.
Genau, also da fehlt das Bewusstsein sehr stark, was für mich auch neu war, weil ich war eben in meiner bunten Bubble und ich wusste gar nicht, wie viel Bewusstsein fehlt außerhalb von dem. Das war auch sehr lehrreich für mich. Und da ich seinen Zugang nicht kannte und das Magazin mir eher konservativ vorgekommen ist, war ich da auch sehr vorsichtig mit meiner Erklärung und sehr neutral und habe dann eben auch geübt, auch wertschätzen zu können, wenn die Linie nicht die ist, die ich verfolgen würde, was für Beratung auch sehr wichtig ist, finde ich. Aber zu meiner Überraschung ist er dann gekommen und hat gesagt, ah gut, danke für die Erklärung, ich möchte so inklusiv wie möglich sein.
Super, cool.
Ja, das hat mich sehr bestärkt.
Ja, voll schön. Das heißt, seit 2 Jahren beschäftigst du dich jetzt mehr mit regenbogenfreundlicher Kommunikation. Kannst du mal definieren, was das ist? Also worum geht es dabei genau? Was inkludiert das? Und hast du den Begriff quasi für dich geprägt oder ist das ein geläufiger Begriff?
Also es ist jetzt nicht ein geläufiger Begriff, dass es mir bewusst wäre. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn erfunden habe. Ich verwende ihn halt so für mich. Es kann gut sein, dass andere ihn auch verwenden.
Ich habe ihn bei dir zum ersten Mal gehört.
Okay, also ich will ihn nicht beanspruchen, aber er ist auf meinem Mist gewachsen in dem Bereich. Und was ich damit meine, also ich komme da gerne auf etwas, was noch nicht anfänglich mit Regenbogen zu tun hat, sondern so ein Familienbild. Wenn man jetzt jemandem sagt, zeichne eine Familie, dann werden die meisten Leute zeichnen Mama, Papa, zwei Kinder. Mit dem Hintergedanken, Mama, Papa sind verheiratet, sind jeweils der erste Partner für den anderen. Und ja, es kommt halt vor, dass Kommunikation, Geschäftskommunikation auf diesem Bild dann auch beruht, ja. Wenn man jetzt aber zum Beispiel selber viele alleinerziehende Mütter kennt, dann wird man automatisch nicht so kommunizieren, als würde es nur Mama-Papa-Kind-Familien geben. Und was eben dann in weiterer Folge bedeutet, je weiter mein Horizont ist, je geläufiger mir andere Realitäten sind, umso automatischer werde ich die in meiner Kommunikation nicht exkludieren. Und der Regenbogen kommt dann ins Spiel, wenn sich das dann auch ausweitet auf gleichgeschlechtliche Paare oder wenn man geschlechtsspezifisch kommuniziert, dass man dann eben auch weiß, dass es Transgender-Menschen gibt oder intergeschlechtliche Menschen, nicht-binäre Menschen. Wenn man über Beziehungsformen spricht, dass dann auch rüberkommt, man weiß, es gibt asexuelle Menschen und so weiter und so fort.
Ja, also erstmal das Bewusstsein dafür haben, diese Menschen existieren sozusagen, und dann erst wenn man das Bewusstsein hat, kann man sie einbeziehen, gedanklich und dann auch nach außen hin in die Kommunikation, ne?
Genau, also man kann sie auch einbeziehen, quasi wenn man sich Mühe gibt, wenn man sagt, okay, du musst, also der Zugang ist dann, okay, ich muss jetzt alles richtig machen und ich muss das und das auch erwähnen. Und dann
Ja.
ist halt eine hohe Fehleranfälligkeit und es fühlt sich nicht authentisch an. Also es ist immer besser, dann quasi diesen Horizont zu erweitern. Und dann geht es viel leichter, da zu inkludieren, weil man es dann quasi in sich hat.
Ja, so Schritt für Schritt, in kleinen Schritten.
Ganz genau.
Ich habe auf Netflix diese Serie You, Me and Her oder so gesehen, wo es halt um eine Dreierbeziehung geht. Und ich war dann so, ah, es gibt Polyamorie und Dreierbeziehungen. Und dann habe ich mal in einem Webinar, da habe ich nämlich so vorgerechnet, wie viel braucht man, um von der Selbstständigkeit leben zu können, ne? Also finanziell. Und dann hatte ich eben so, du wohnst alleine, du wohnst in einer gleichberechtigten Beziehung oder in einer WG oder in einer Dreierbeziehung. Und alle waren so, wow, ich bin auch in einer Dreierbeziehung und ich finde das so cool und ich habe das noch nie gehört. Und mir war das halt auch nicht bewusst, dass ich natürlich auch in meiner Community Leute haben kann, die das betrifft und die das halt nicht öffentlich teilen, aber die ich halt trotzdem nicht anspreche, ne? Wenn ich nur sage, entweder du wohnst alleine oder mit MitbewohnerInnen oder in einer Paarbeziehung. Also das war für mich auch voll das schöne Erlebnis, ne? Also eben dieses Bewusstsein zu haben und das dann nutzen zu können und dann auch wirklich die Leute direkt ansprechen und abholen zu können. Also das war echt, das lohnt sich ja auch, ne? Wenn man dann merkt, oh, okay, die Leute freuen sich richtig, wenn auch mal an sie jemand denkt, sozusagen.
Genau, na, voll ein schönes Beispiel. Ich habe auch mal jemanden gekannt, der wollte seiner Mutter beibringen, dass er in einer Dreierbeziehung ist und ihre Reaktion war, ah, da habe ich letztens das im Fernsehen drüber gesehen und damit
Wirklich,
war
ja, das war
das einfach
wahrscheinlich.
viel einfacher.
Ja, voll. Cool. Okay, also das Familienbild, ne, das Bewusstsein, nicht alle Familien sind vierköpfig, heterosexuell, Mann, Frau, zwei Kinder. Und die Sexualität hast du schon angesprochen, das Geschlechterspektrum. Ist noch was dabei bei der regenbogenfreundlichen Kommunikation?
Also ja, das LGBT, die Abkürzung, die wird ja immer länger nach hinten weg. Oder zumindest ist das so der, was halt gewitzelt wird. Und man kann sich auch gerne mit befassen, für was steht da jeder Buchstabe eigentlich und was stehen da für Realitäten dahinter. Aber prinzipiell geht es um Beziehungsformen und Geschlechtsidentitäten und Geschlechtsrealitäten.
Okay, super. Ich habe letztens auch gesehen, dass du wieder eine neue Bezeichnung mit neuen Buchstaben hinten dran hattest und dann war ich so, ah, es gibt schon wieder was Neues. Aber da kommen wir dann noch dazu, wie man sich da auf dem Laufenden halten kann.
Na gern.
Okay, also wir haben es jetzt definiert. Und warum sollte man sich damit befassen? Vielleicht auch speziell in der Selbstständigkeit, ne? Weil wir haben ja alle mit Kommunikation zu tun, sei es im Marketing oder mit KundInnen. Warum ist das wichtig?
Okay. Ich würde die Frage ein bisschen ändern auf, wann ist es wichtig? Und zwar genau dann, wenn man feststellt, also wenn man in seinen eigenen Werten, also entweder die Businesswerte oder persönliche Werte, irgendwo drinnen hat, man möchte inklusiv sein, man möchte so antidiskriminierend wie möglich sein, dann ist es wahrscheinlich sehr interessant, sich eben damit mehr zu befassen. Und dann zurück zum Warum. Wenn man selbstständig ist, hat man in irgendeiner Art und Weise einen öffentlichen Auftritt. Und wie wir vorhin schon erwähnt haben, es gibt kaum eine neutrale Position mehr zu dem Thema, sondern entweder man drückt sich aus als ich weiß nichts von diesen Realitäten oder ich spreche es einfach nicht an, oder man drückt sich aus als ich weiß, dass du existierst. Also ich lade da gerne ein, sich die Betroffenenbrille aufzusetzen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt jemand bin, also mit einem irgendwie gestalteten Regenbogenhintergrund und ich sehe dein Angebot, wie geht es mir dann damit, weil es ist halt Realität, dass sehr viel Feindseligkeit herrscht und man sich ein bisschen schützen muss und man nicht einfach so zu jedem Anbietenden hingehen kann und dann erwarten kann, dass da, auch wenn es jetzt nicht das zentrale Thema der Zusammenarbeit ist, dass das trotzdem ein angenehmes Zusammenarbeitserlebnis sein kann.
Ja, verstehe.
Und dann eben auch denken, wen will man unter der eigenen Kundschaft haben, wen möchte man nicht ausgrenzen, wen möchte man vielleicht ausgrenzen, aber damit auch respektvoll umgehen, weil der Grund für das, ich möchte mit diesen Personen nicht zusammenarbeiten, ist eben nicht, ich mag sie nicht oder irgendetwas Befremdliches, sondern es gibt andere Gründe und das kann man alles respektvoll kommunizieren. Und als Selbstständige ist eben auch ein toller Vorteil, den wir haben, ist, wir gestalten die Welt ein bisschen mit, wir gestalten das Geschäftsumfeld mit und wir sind auch draußen in der Öffentlichkeit mit unserem Weltbild und können da auch das hinaustragen in die Welt, was wir gerne mehr sehen wollen.
Das finde ich voll schön, der Gedanke, dass wir das mitgestalten und unser Weltbild nach außen tragen. Ja. Und würdest du sagen, wie soll ich sagen, ist es gut oder ist es okay, sage ich mal, wenn wir nur mit Leuten arbeiten wollen, die ein ähnliches Weltbild haben wie wir? Oder es gibt ja auch die andere Seite, die sagt, nein, ich möchte möglichst alle Perspektiven irgendwie hören und nicht in meiner Bubble bleiben, ne? Hast du dazu irgendwie eine Meinung oder Einordnung?
Also mein Hauptkriterium ist, wie passt zu meinen eigenen Werten. Es bringt nicht viel, sich nach irgendwas zu geben, wo man dann schwimmt damit oder nur weil es gut ausschaut oder nur weil es gut klingt, sondern es ist einfach eine große Frage von sich selber gut genug kennen, dass man weiß, dass das wird dann was Gutes. Weil es hat niemand, es hat keine Transperson was davon, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite und es stellt sich heraus, da muss ich jetzt dann drei Viertel noch Aufklärungsarbeit leisten oder mich Feindseligkeiten aussetzen, weil sie nicht das leben, was sie eigentlich leben wollen.
Ja, voll. Ich wollte nochmal sagen, jetzt habe ich es vergessen. Vielleicht auch zum Hintergrund, bei uns hat es ungefähr 33 Grad. Also wir versuchen unser Bestes heute bei diesem Thema auch on point zu sein. Vielleicht fällt es mir nachher nochmal ein. Okay. Wenn wir jetzt über inklusive Sprache und Diversität und Vielfalt sprechen, dann gibt es ja nicht nur Familienbilder und Geschlecht, Gender, Sexualität, sondern noch andere Aspekte. Was könnten wir da noch berücksichtigen in unserer Kommunikation?
Genau, also bei inklusiver Sprache, also denken die meisten Leute schneller mal ans Gendern und da hört es dann meistens auch auf. Und ja, du hast eh schon gesagt, also gute Erweiterung davon ist es, dass es auch über andere LGBT-Themen und Familienbilder gehen kann. Aber abgesehen von dem Bereich gibt es dann eben auch inklusive Sprache in Bezug auf Behinderungen zum Beispiel. Oder Rassismus oder Neurodivergenzen. Also Sprache, die nicht nur so klingt, als wären alle Leute quasi im Hirn gleich gestrickt. Weil so stellen wir unsere Welt gerne dar. Oder beziehungsweise so stellt die Geschäftswelt unsere Welt gerne dar. Und jeder, der sich damit schwer tut, der bemüht sich einfach nicht gut genug oder nicht stark genug oder will nicht genug oder ist faul oder keine Ahnung. Und da kann man sprachlich sehr viel in die Hand nehmen diesbezüglich.
Und da gibt es ja auch immer dann die Stimmen, die sagen, ja, aber das Gendern, das löst ja jetzt nicht das größte Problem oder das ist ja nicht das größte Problem bei Nichtgleichberechtigung, ne? Siehst du das auch so ähnlich wie ich, dass die Sprache ja doch sehr viel Macht und Kraft hat und auch so die Grundlage von, ne, unserer Gesellschaft, unserer Kommunikation, allem Zwischenmenschlichen ist? Wie denkst du darüber?
Na, es ist schon so, dass wir halt, also wie ich eh schon gesagt habe, durch unsere Sprache, die wir verwenden, stellen wir unsere Werte dar. Und je mehr Werte in einer gewissen Richtung in der Gesellschaft vorhanden sind, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Gesellschaft in diese Richtung auch irgendwann abbiegen kann. Aber ich muss halt schon auch sagen, wenn man sich jetzt mit unterschiedlichen Sprachen und Kulturen auseinandersetzt, also Englisch ist geschlechtsneutraler als Deutsch und Deutsch ist noch geschlechtsneutraler als Spanisch zum Beispiel.
Okay.
Aber jetzt Frauengleichberechtigung ist in diesen drei Kulturen jetzt nicht schwerwiegend unterschiedlich. Also würde ich eben den Fokus eher darauf setzen, wirklich, was ist das Gesellschaftsbild, das ich selber verkörpern möchte, und wo ich glaube, dass ich guten Einfluss auswirken kann und viel bewirken kann.
Ja, die Türkei ist auch so ein Beispiel. Mein Mann ist ja aus der Türkei und die haben nicht mal Pronomen. Also wenn er jetzt sagt, es gibt kein Sie oder er, ne? Sondern er sagt quasi, diese Person hat das und das gemacht. Und bis es aktiv angesprochen ist, weißt du nicht, welches Geschlecht diese Person hat. Also da das ist nicht vorhanden in der Sprache, aber die Türkei ist ja trotzdem nicht gerade bekannt für Feminismus und Gleichberechtigung, ne? Ja.
Ja, so hätte ich jetzt auch ausgedrückt.
Ja.
Was ich schon noch auch zu sage, immer wieder gerne, weil Menschen sagen, ja, das betrifft ja nur ganz wenige Menschen und warum sollte man auf die alle Rücksicht nehmen? Da wären wir ja gar nicht fertig, wenn wir auf jeden Einzelnen Rücksicht nehmen oder so. Und das Thema ist auch, Frauen sind ja auch nicht gleichberechtigt. Und das sage ich gerne. Es ist schon auch wichtig, dann auch im Auge zu behalten, Frauenrechte prinzipiell, weil man kann gut sagen, gut, die Minderheit müssen wir halt jetzt gerade mal nicht mitmeinen, so, aber Frauen sind keine Minderheit, das sind 50% plus minus der Menschheit.
Sie werden nur
Und
wie eine
solange,
Minderheit behandelt.
genau, und solange Frauen nicht gleichberechtigt sind oder nicht die gleichen Chancen haben, haben Minderheiten überhaupt keine Chance. Aber in dem Sinne, weil es wird momentan gerne so quasi in Konflikt gestellt, Frauenrechte oder gerade im Regenbogenbereich Minderheitenrechte, und es ist kein Konflikt. Also es haben alle was davon, wenn man an allen Baustellen arbeitet, sozusagen.
Ja.
Und das dann halt auch dieses Thema von Whataboutism. Also wenn man sich auf ein Thema jetzt mit einem Thema befasst und da was machen möchte. Und die Frage ist dann, ja, aber what about das andere Thema? Also ja, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, Transmenschen unterstütze, was ist dann mit, dann mache ich ja nichts mit dieser anderen Gruppe.
Ja.
Und das ist ja nicht wahr. Man kann, also es sind alle Baustellen wertvoll und da. Und es kann sich nicht eine Person um alles kümmern, aber das heißt, nur weil ein Thema gerade behandelt wird, dass das andere Thema nicht auch noch präsent ist und sein
Ja.
darf.
Ja, und wie du sagst, es hängt ja auch alles zusammen, ne? Da geht es ja ums Patriarchat und alles, was nicht männlich ist. Und da sind Frauen und Transmenschen und nicht-binäre Menschen und das ganze Spektrum ja eingeschlossen, dass das als minderwertig angesehen wird. Ich habe auch mal irgendwie so aufgeschnappt, auch Homofeindlichkeit hat mit Sexismus gegen Frauen zu tun, weil da kommen wir dann, glaube ich, eh auch noch dazu, ne? Alles, was eben als weiblich oder nicht männlich konnotiert ist, ist minderwertig. Das heißt, das hängt ja alles zusammen und ich finde, es ist auch kein Argument zu sagen, ja, aber die sind ja auch nicht gleichberechtigt, dann braucht man da ja erst gar nichts machen. Was ist das? Das ist ja kein Argument. Und es ist eben auch so eine Deflexion, eine Ablenkung, ne? So, ja, aber jetzt gerade reden wir über Transpersonen und nicht über irgendwas anderes. Eben dieses Whataboutism, ne? Das ist einfach nur die Aufmerksamkeit wieder von dem Thema weglenken auf irgendwas anderes. Und dann ist halt oft wieder die Frage, warum mache ich das? Warum will ich nicht, dass dieses Thema Aufmerksamkeit bekommt, ne? Oder was ist jetzt der Nutzen davon?
Genau. Da habe ich letztens, vor ganz kurzem erst auch einen interessanten Gedanken dazu gehört. Das war so, mit wem würdest du nicht tauschen wollen? Und also da ging es jetzt um geflüchtete Menschen eigentlich. Und dann
Ja.
die denken, ja, warum sollten wir die in unser Land reinlassen? Auch wenn du nur durch Zufall in diesem Land geboren worden bist und niemand was dafür kann. Aber also die Frage, mit wem würdest du nicht tauschen wollen, ist dann schon auch ein, gut, wem geht es eigentlich jetzt wirklich schlechter als dir? Weil wenn du mit jemandem nicht tauschen möchtest, dann sagt das ja schon was aus. Also jetzt nicht, weil du dich in deinem Leben so gut, so wohl fühlst, aber wenn in Frage gestellt wird, ja, Frauen geht es ja eigentlich gar nicht schlechter oder keine Ahnung, Mensch X geht es ja gar nicht schlechter
Ja.
oder muss sie nicht so aufspielen, dann frag mal, ja, aber würdest du tauschen wollen? Und wenn nicht, warum nicht? Und was sagt das über deine Position aus? Und vielleicht stehst du da jetzt doch in einer höheren Position.
Ja, ich glaube auch, dass das so ein bisschen das Grundproblem ist, dass sich manche oder viele Menschen halt einfach nicht reinversetzen können in andere oder nicht wollen, ne? Also ich denke mir dann immer, ja, stell dir doch einfach vor, das wärst du und wie du dich fühlen würdest. Aber irgendwie, ja, haben vielleicht nicht alle Menschen dieses Einfühlungsvermögen und diese Empathie oder können es nicht haben aus verschiedensten Gründen, ne? Aber das wäre, glaube ich, schon sehr hilfreich, wenn wir uns einfach immer fragen würden, wie würde es mir gehen in der Situation oder in dem Moment.
Ja, ganz genau.
Okay, ein Thema, das wir in Business Bloom auch schon öfters besprochen haben und das natürlich auch immer wieder auftaucht beim Thema Marketing, Positionierung, Angebotsgestaltung, Zielgruppenbestimmung, ist das Thema, dass viele Selbstständige als Zielgruppe Frauen haben, ne? Also zum Beispiel Webdesign für Frauen oder XY für Frauen. Ist das problematisch? Ist das okay? Warum passiert das? Und wen schließen wir damit aus? Bewusst oder vielleicht auch unbewusst? Also was kannst du darüber jetzt aufklären sozusagen? Wie könnte man das vielleicht aus einer anderen Perspektive nochmal anschauen?
Ja, also Zielgruppe Frauen haben oder für Frauen arbeiten wollen, ist nicht problematisch, aber es ist meistens ungenau. Also im Kopf hat man dann meistens Cisgender-Frauen.
Ja.
Und
Magst du
das
kurz
sind
erklären, was Cisgender ist, für alle, die es nicht wissen?
ja. Also Cisgender-Frauen sind Frauen, die nicht transgender sind, kurz gesagt. So wie hetero Frauen sind, die nicht homosexuell sind, sind Cisgender-Frauen, Frauen, die nicht transgender sind. Das heißt, Frauen, die bei der Geburt, wo gesagt wurde, das ist ein Mädchen, sind als Mädchen aufgewachsen und sind auch als Erwachsene dann, fühlen sich wohl, als Frau bezeichnet zu werden. Und das stimmt für sie und das passt für sie.
Danke.
Und genau, das ist da. Ist meistens, wenn man von Frauen spricht, wird gemeint Cisgender-Frauen. Also was da wegfällt, sind eben Transgender-Personen, nicht-binäre Personen oder intergeschlechtliche Personen. Intergeschlechtliche Personen sind Menschen, die mit nicht eindeutigen Geschlechtsmerkmalen geboren worden sind. Ja, also zuerst möchte ich vielleicht noch sagen, weil wenn ich das anspreche, kommt oft dann, ich möchte mit Frauen arbeiten, das heißt, du möchtest nicht mit Männern arbeiten. Und es ist gerade kurz nicht das Thema. Wir können gerne noch darauf zurückkommen, aber es geht nicht darum, jetzt, du willst nur mit Frauen arbeiten und nicht mit Männern und das schließt Männer aus und so, ist in Zukunft ein anderes Thema, möchte ich aber nur noch vorwegnehmen.
Ich glaube, das ist aber das, was die Leute damit meinen, oder? Weil
Genau,
in den meisten Fällen sind es ja Frauen, die sagen, ich biete XY für Frauen an.
ja.
Und ich glaube, sie meinen damit nicht für Männer. Und
Genau.
wir besprechen jetzt, hey, es ist aber dann nicht nur nicht für Männer, ne?
Genau. Also die Frage ist, es kommt immer aufs Produkt an, ja. Wenn ich jetzt eine etwas anbiete, was ich als aus anatomischer Sicht für Frauen anbiete, also zum
Ja.
Beispiel eine Zyklusberatung oder Schwangerschaftsberatung oder so, ja, dann meine ich damit eigentlich cisgender Frauen und vielleicht auch, also und alle anderen Personen, die die Anatomie dazu haben. Das können transgender Männer sein, das können nicht-binäre Personen sein mit der entsprechenden Anatomie. Oder es können auch intergeschlechtliche Personen sein, die diesen Teil der Anatomie auch haben. Und jetzt immer wieder die Betroffenenbrille an, aufsetzen. Und ich bin ein transgender Mann und ich habe einen Zyklus und für mich ist das okay. Aber ich könnte auch davon profitieren, diese Art von Zyklusberatung zu haben. Und da steht aber nur, es ist für Frauen, es ist alles rosa und keine Ahnung. Ja, dann kann es sein, dass ich da schreiend davonlaufe oder mich zumindest nicht hintraue, weil ich nicht mit Unwissen oder Feindseligkeit konfrontiert werden möchte.
Und wahrscheinlich gar nicht angesprochen und gemeint und inkludiert fühlt, ne?
Ganz genau, ja. Und gleich oder ähnlich auf der anderen Seite kann es sein, mein Produkt ist für Frauen auf einer sozialen Ebene, also zum Beispiel eine Stil- oder Make-up-Beratung oder sonst irgendetwas, was um ein feminines Erscheinungsbild geht. Oder es geht darum, gewisse Unsicherheiten, die Leute anerzogen bekommen, wenn sie als Mädchen sozialisiert werden. Und die dann im Berufsalltag damit kämpfen und ich habe ein Coaching dafür. Und da kann es eben auch sein, dass zum Beispiel Transgender-Frauen davon profitieren könnten, eben diese Stilberatung zu haben. Oder in dem Fall vielleicht auch Transgender-Männer oder nicht-binäre Personen von diesem Berufscoaching oder Selbstbewusstseinscoaching oder so profitieren könnten, für die das interessant werden könnte und es auch für mich als Anbietende interessant wäre, auch mit diesen Personengruppen zusammenzuarbeiten, weil ich hätte eigentlich nichts dagegen. Mir war nur nicht bewusst, dass das auch eine Zielgruppe ist, die ich gar nicht anspreche.
Und findest du, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich möchte die alle auch inkludieren und ansprechen und als KundInnen gewinnen, dann sollte ich ja schon auch das entsprechende Wissen über die Hintergründe und vielleicht Bedürfnisse und Ressourcen an der Hand haben, oder? Also es geht jetzt hier nicht darum zu sagen, ich will einfach meine Zielgruppe oder meine Reichweite vergrößern, sondern ich finde, wenn man diese Menschen auch inkludieren will, nicht nur in der Kommunikation, sondern dann eben auch in der Zusammenarbeit sicherstellen sollte, dass man eben nicht sie beleidigt oder sie dann schreiend davonrennen, nachdem sie schon gebucht haben, ne?
Also, da kann man auf ganz verschiedenen Ebenen einsteigen, finde ich, und das kann man sich selber aussuchen. Man kann alles von, ich will nur auf meiner Website unten irgendwo ein Sternchen, wo ich hineinschreibe. Übrigens meine ich auch Transfrauen, wenn ich Frauen sage. Bis hin zu, ich entwickle eigene Produkte, die sind für Transmänner mit einem Zyklus, die Zyklusberatung. Je nachdem brauche ich dann ein unterschiedliches Level an Vorwissen, wo ich mich dann auch entscheiden kann, bis dahin will ich mir das jetzt aneignen und erarbeiten und mit den entsprechenden Leuten zusammenarbeiten, die mir dieses Wissen vermitteln können. Aber da kann man sich ganz selber einstellen, dazu, wie man möchte.
Okay, das heißt, das ist auch ein Spektrum. Wenn jetzt eine Person sagt, okay, ich habe aktuell als Zielgruppe Frauen, gibt es da verschiedene Wege, wie man das anders formulieren könnte? Du hast jetzt schon ein Beispiel genannt, zum Beispiel eben Sternchen, es sind auch Transfrauen gemeint. Hast du da vielleicht noch ein paar Formulierungshilfen oder so? Oder Beispiele.
Ja, das ist jetzt ungefähr so eine Frage wie, wie soll ich gendern?
Also,
Weil
ja.
super individuell ist, wie es zu einem eigenen Kommunikationsstil passt. Also da würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn sich jemand damit befassen würde, dass man sich gleich mal eine Profi-Person zu Rate zieht oder sich mal selber hinsetzt und brainstormt und überlegt, wen will ich halt einschließen. Und gerne Spoiler von mir kommt dann, sobald es fertig ist, auch ein Produkt dazu heraus. Eines, wo man sich erstens mal selber einstellen kann, eben auf genau diese Frage halt beantworten. und dann sich anschauen kann, was sind jetzt vernünftige nächste Schritte.
Ja, okay, cool, perfekt. Das finden wir
Aber
dann wahrscheinlich bei dir auf der Website, oder? Wenn es soweit
genau,
ist.
ja.
Okay,
Genau.
cool.
Und aber ganz kurz, ja, wenn man in die Fußzeile eine Regenbogenflagge und eine Transflagge hineinpackt, dann vermittelt man auch schon zumindest ist das Gefühl von, ich weiß, dass es dich gibt. Und ich weiß, dass es dich gibt, ist schon einmal eine der wichtigsten Botschaften, die du in die Welt hinausstellen kannst, die zu einem inklusiveren Umfeld führt.
Okay, danke. Also mir geläufig wäre jetzt zum Beispiel Menschen mit Uterus oder Menschen mit weiblichem Hormonsystem, also dass man das an so körperlichen Merkmalen festmacht. Wäre das eine Möglichkeit? Oder spricht da was dagegen aus deiner Sicht?
Also es ist eine Möglichkeit, Menschen mit Uterus, es kommt eben darauf an, wie es zur Kommunikation passt. Es klingt halt sehr klinisch. Hast du gut zu
Ja,
reden?
ja.
Und das heißt, ja, es ist eine Möglichkeit. Aber da ist eben die Frage, genau, was ist mein Produkt, für wen bin ich eigentlich? Aber wenn ich jetzt eine Homepage mache, auf der steht, ich bin Zyklusberaterin für Menschen mit Uterus, dann spreche ich damit nur sehr bestimmte Menschen an und das muss man dann halt auch. Und das zweite Beispiel, was du gesagt hast, Menschen mit weiblichem Hormonsystem, da würde ich eher sagen, Menschen mit typisch weiblichem Hormonsystem, dass es nicht so scharf kategorisiert wird als menschlich, als männlich oder weiblich. Das ist ein guter Trick, da zu sagen, okay, es ist typisch weibliche Anatomie oder typischerweise weiblicher Körperbau oder was auch
Okay,
immer.
ja. Ja, guter Tipp, danke. Wir haben ja jetzt gerade noch den Pride Month, also den Stolzmonat sozusagen, wenn das Interview rauskommt. Und jetzt ist die Frage, okay, als Selbstständige, Selbstständiger oder als Unternehmen oder, na, man sieht ja jetzt überall die Regenbogenflaggen. Muss, kann, darf oder soll ich etwas zum Pride Month machen? Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen sozusagen oder was wären das so deine Tipps? Und na, was ist, wenn ich sage, ja, ich würde schon gern was machen, aber ich weiß nicht genau was oder ich traue mich da nicht so richtig, weil ich habe Angst, was falsch zu machen. Wie kann ich damit umgehen?
Ja, super Frage. Also muss man was machen? Nein, man muss nicht. Darf man was machen, auch wenn man sich nicht auskennt? Ja, man darf. Ein gutes Minimum, habe ich mir überlegt, ist zum Beispiel, also wenn man in sozialen Medien ist, ein Posting zu machen, in dem steht, meine Werte sind inklusiv. Ich weiß nicht darüber, ich lerne noch dazu. Und meine Pride-Month-Aktion ist, mich zu verpflichten, bis zum nächsten Jahr darüber was zu lernen, mich zu informieren. Und es geht eben wieder einfach nur darum zu sagen, ich weiß, dass es euch gibt, aber ich muss ja noch nicht perfekt sein. Ich darf ja noch, ich darf auch dann was sagen, wenn ich nicht schon super Expertin bin. Aber ich darf dann halt noch nicht so tun, als wäre ich's.
Ja, voll.
Und auch dieser Mut zur Schwäche und Anfangszeiten ist ja auch wieder ein gutes Symbol in die Welt hinauszustellen.
Ja, und zu teilen, ne? Ich beschäftige mich damit, ohne jetzt schon irgendwelche Ergebnisse oder Erkenntnisse oder Tipps oder irgendwas weitergeben zu wollen, sondern einfach, ich bin gerade in dem Prozess, ist ja auch schon eine Botschaft, ne?
Genau, und das dreht es dann weg vom Rainbow-Washing, von einem, ja, ich weiß, du könntest auch bei mir einkaufen,
Genau, das wäre meine
weil da
nächste
steht
Frage.
den Regenbogen drauf, ja, ich weiß, dass es euch gibt, dass ihr diskriminiert seid und dass es, dass Brian, es nicht nur darum geht, irgendwie überall Regenbögen zu pflastern und Party zu machen, sondern dass da was dahinter steht, ein ernsthaftes Thema, eine schwierige Situation, um die es eigentlich geht und mir ist das bewusst und will jetzt nicht nur davon daraus Profit ziehen, sondern ich will mich eigentlich dahinter stellen, hinter dieser Bewegung.
Ja, darauf aufmerksam machen, ne?
Genau.
Und wir haben schon kurz angesprochen, aber es gibt ja immer Gegenstimmen, ne? Also dieses, ja, aber was darf man denn überhaupt noch sagen? Und dieser Genderwahn, das bringt ja nichts. Und ne, seid doch nicht solche Schneeflocken. Und die Jugend von heute ist ja so sensibel. Ich bin mir sicher, wir könnten die Liste noch ewig weiterführen. Was glaubst du, warum diese Themen gefühlt jetzt gerade so stark diskutiert werden, öffentlich? Und was macht sie so emotional und polarisierend? Ne? Weil am Ende des Tages ist es ein Sternchen in einem Wort, aber es geht ja um viel mehr als das.
Genau. Also, warum es so polarisierend ist, würde ich beschreiben als die Weltpolitik und unser Wirtschaftssystem ist von Spaltung abhängig, dass wir nicht drauf schauen, was eigentlich die großen, mächtigen und Reichen machen. Also uns ist allen bewusst, dass es ein großes Wohlstandsgefälle gibt, aber sie wollen alle nicht, dass wir genau drauf schauen. Und da und mit Hilfe der sozialen Medien, die noch so in den Kinderschuhen stecken, dass wir da alle nicht sehr reguliert sind, was
Ja.
das betrifft, ist der Diskurs halt gerade heftig und spaltend und es wird sehr viel mit Ängsten gespielt, es wird sehr viel mit dem Zugehörigkeitsbedürfnis gespielt, mit wir und die,
Ja.
diese Zweispaltung und wir sind die Sicheren und die sind die Gefahr. Und ja, dann mit 2 Jahren, 3 Jahren Pandemie noch dazu ist da ganz viel offene Wunden, in die man ganz leicht reintapsen kann. Und die werden teilweise sehr viel manipuliert und teilweise ist es halt einfach auch, ja, wie Menschen halt sind, dass die Dynamiken sich so entwickeln. Ja.
Ja, danke für die Einschätzung. Und ich sage mal, die Leute, die gegen diese Veränderungen oder Fortschritte sind, kannst du da eine Vermutung anstellen? Was wollen die bewahren oder aufrechterhalten? Oder wo ist jetzt das Problem sozusagen?
Also, ja, das ist meistens sind das die konservativen
Ja.
Bewegungen. Konservativ heißt eben konservieren, das heißt, es soll alles bleiben, wie es ist. Und alles, was Veränderung ist, ist ja, da muss man Angst haben oder es ist, ja, es ist ein bisschen beängstigend, wenn sich etwas ändert, ja. Und dann kann man sich entweder mit seinem eigenen Zugang zu Angst und Wachstum auseinandersetzen und damit arbeiten oder sich zurückziehen und wollen, dass die Welt draußen bleibt. Das wird gut genutzt, weil auch unser Wirtschaftssystem davon abhängig ist, dass wir für Sachen Geld ausgeben, die wir glauben, dass wir brauchen. Und je mehr man uns einreden kann, wir haben Angst vor etwas, also brauchen wir etwas dagegen,
Ja.
umso mehr Geld geben wir dafür aus.
Ja. Oder auch, dass wir nicht gut genug sind, so wie wir sind, ne? Und wir brauchen noch dieses und jenes, um ein wertvoller Mensch zu sein.
Genau. Und du merkst schon, bei dem ging es jetzt alles überhaupt nicht um irgendwelche Regenbogenidentitäten, weil das sind alles die Sachen, die da drunter liegen und
Ja.
momentan ist das halt ein nützliches Feindbild, was diese Bewegung sich gegriffen hat. Mit dem kann man gut arbeiten, weil da halt so sehr gut Mythen drüber verbreitet werden können, die sich A anfühlen und damit wird es nicht so schnell hinterfragt. Also man muss halt wirklich auch gut sein im kritischen Denken und hinterfragen, was nicht jeder Mensch ist. Das ist
Ja.
auch nicht vorauszusetzen, dass es jeder Mensch ist. Das ist auch wieder so eine Neurodivergenzfrage oder Neurotypenfrage oder auch Bildungsstandfrage, dass halt nicht jeder Mensch gelernt hat oder kann.
Ja.
Aber ja, gut ist immer, sich zu fragen, wer profitiert davon, dass ich so denke. Und wem spiele ich damit in die Hand und
Ja.
wo geht das Geld hin oder wo geht die Macht hin, wenn ich mich so verhalte oder auf das höre. Und ja, alles, was an Informationen in der Welt herumschwirrt, wo ich mir denke, ja, das stimmt aber eigentlich, da muss man ja wirklich aufpassen oder das ist ja wirklich umständlich oder zapft wirklich Ressourcen ab von anderen Stellen. Da will ich dann ganz aufmerksam sein und wirklich schauen, wer will denn, dass ich so denke? Wer profitiert davon, dass ich so
Ja,
denke?
voll. Wem nützt das?
Hm.
Okay, und wenn man jetzt sagt, ja, ich würde gerne inklusiver denken, sprechen, schreiben, kommunizieren, aber eben, ich habe Berührungsängste oder ich habe Angst, etwas Falsches zu sagen oder zu machen oder zu schreiben, jemanden zu beleidigen oder outgecallt zu werden, also dass dann jemand sagt, oh, aber weiß ich nicht, vor einem Jahr hast du noch das gesagt und jetzt sagst du das. Oder na, dass da einem dann vorgeworfen wird, ja, du machst ja jetzt Greenwashing, Wokewashing, Rainbowwashing, was es da alles gibt. Ne? Also, dass man nur so tut, als ob, um dadurch meist einen finanziellen Vorteil zu gewinnen. Ne, und da kann ich es auch verstehen bei diesen Risiken, dass Leute sagen, du, bevor ich was Falsches sage, sage ich lieber nichts, weil dann bleibe ich auf der sicheren Seite. Wie könnte man trotzdem die ersten kleinen oder auch die nächsten Schritte machen in diese Richtung, wenn man das möchte?
Ja. Ich gehe wieder zurück zu von Ihnen anfangen. Also mit Kritik umgehen, also Kritik ist unangenehm. Ja, da sind wir wieder bei Angst und Zugehörigkeit und so weiter. Aber es ist okay. Ja. Ich gehe gerne zu dem Bild von, ich bin jemanden auf den Fuß gestiegen. Ja, wenn ich es absichtlich gemacht habe, keine tolle Aktion. Wenn ich es unabsichtlich gemacht habe, kommt es dann darauf an, wie ich darauf reagiere. Ja? Du kannst jetzt der Person sagen, ah, ich habe es aber unabsichtlich gemacht, aber nicht runtersteigen vom Fuß, ja, dann hat die auch nichts davon. Du kannst sagen, oh mein Gott, das tut mir so leid und bitte verzeih mir und keine Ahnung, die in ein 5 Minuten Jammergespräch verwickeln, wo sie auch nichts davon hat. Oder du kannst halt ja, eben dich auf das einpendeln, was dann angemessen ist, sodass die Person gut davonkommt und ihren Tag normal weiterleben kann und du halt auch denkst, du hast jetzt das Richtige gemacht. Ja. Das heißt nicht, du darfst nie wieder hinausgehen, weil du könntest dir jemanden auf den Fuß steigen. Und es ist auch nicht, wenn jetzt jemand Dritter sagt, hey, warum bist du auf den Fuß gestiegen, dann hast du eine Antwort. Ja? Ich habe es nicht so gemeint und ich habe mir das mit dir ausgemacht. Ja.
Also die
Und
Bereitschaft zu haben, ne, ich gehe los und wenn ich jemandem auf die Füße trete, na dann übernehme ich halt Verantwortung dafür und entschuldige mich und sage, ich werde versuchen, das nicht mehr zu tun. Und ich beschäftige
genau.
mich damit, wie ich weniger Menschen auf die Füße steige.
Und jetzt von der Metapher runterzusteigen, was nicht gut wäre, wäre, auch wenn man jetzt sagt, gut, ich interessiere mich dafür und ich möchte jetzt weiter informieren, dann zur nächsten Transperson im Bekanntenkreis hingehen und sagen, du erklär mir jetzt alles. Oder erwarten, dass eine betroffene Person die Arbeit übernimmt, sich da hereinzuholen, weil das ist Arbeit und es ist unbezahlte Arbeit meistens. Oder was noch schwieriger wäre, dann quasi von der Person zu verlangen, dass sie dich davon überzeugt, warum du jetzt zu diese Person anerkennen sollst. Weil ich möchte niemanden davon überzeugen müssen, dass es mich gibt, so wie es mich gibt. Also das sind die Sachen, die ich vermeiden würde. Und auch, also es gibt diesen Begriff eben von emotionaler Arbeit. Und diese emotionale Arbeit, das gehört auch dazu, wenn man sich jetzt unglaublich überschwänglich entschuldigt für irgendwas, dann muss die Person, bei der man sich entschuldigt, das ja auch einmal diese Emotionen auch alle einmal einarbeiten, die du ihr da entgegenschießt, weil es dir ja so leid tut und so. Und das ist auch, also da einfach lernen und arbeiten, das bei dir zu lassen, dich damit zu befassen, dich selbstständig da zu informieren und aufzuklären. Oder wenn du Hilfe von außen brauchst, das ist ja auch legitim, jemanden suchen, der quasi dazwischen steht. Also, oder sich selbst eine Beratungsfunktion ausgesucht hat. Und oder schauen, dass dann auch dafür bezahlt wird, dass diese Person diese emotionale Arbeit leistet, dich damit hereinzuholen in diese.
Ja, voll gut. Im Kontext Rassismus gibt es ja diesen Begriff White Tears, ne? Also weiße Tränen. Dieses, ah, es tut mir so leid und boah, Rassismus ist voll schlimm und ah, ich bin so ein schlechter Mensch und so. Und das ist eben dieses, dann geht es ja wieder um mich und meine Gefühle und was ich denke und was ich falsch gemacht habe und nicht um das Thema Rassismus. Und das kann man wahrscheinlich auf alle möglichen Themen übertragen, ne? Dass man eben nicht es dann wieder auf sich selbst bezieht oder die Aufmerksamkeit auf sich selbst holt.
Genau. Und eine Sache fällt mir noch zu ein oder ist mir gerade vor 5 Sekunden, das ist sie wieder weg.
White Tears, Rassismus, die
Ja,
Gefühle.
genau, wie man mit Kritik umgehen kann. Wenn du dich gut kennst, deine Werte gut kennst und deine Gründe, warum du etwas jetzt nicht gewusst hast, dann kannst du das ja sagen. Du kannst es sagen, okay, habe ich nicht gewusst, werde ich mich damit auseinandersetzen. Oder ja, ich habe das vor einem Jahr gesagt. Vor einem Jahr war ich, keine Ahnung, ja, in der und der Situation. Ich habe seitdem das und das und das alles unternommen. Oder du glaubst, du kannst mich kritisieren, du bist aber nicht einmal betroffen, was du sagst, ist mir wurscht. Oder ja, was auch immer. Ja. Wichtig ist, dass du deine Werte kennst, deine Position kennst. Und auch wenn die jetzt dann, wenn das jetzt jemand ist, der sagt, ich kann mit Transmenschen nichts anfangen, ja, dann sag das halt, ja, weil es ist wieder so, die Person weiß dann, sie kann sich von dir fernhalten und ja. Also für den Umgang mit Kritik einfach deinen eigenen Standpunkt gut kennen und dich damit auch wohlfühlen. Und wenn du merkst, du fühlst dich mit etwas nicht wohl, was deine Werte und deinen momentanen Standpunkt betrifft, dann kannst du dir was dran ändern.
Und eben einfach authentisch und ehrlich kommunizieren, ne? Und ich finde, das zeigt immer so viel Stärke, wenn man einfach sagt, ah, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, das wusste ich nicht, tut mir leid, ich werde mich damit beschäftigen, ne? Anstatt sich irgendwie persönlich angegriffen zu fühlen und wie kannst du sowas über mich sagen und das ist ja alles ein Blödsinn. Ich finde, dieser eine Schritt ist so wichtig, dieses, okay, ich nehme es nicht persönlich, ich beziehe es nicht auf mich als Person, dass ich jetzt, ich habe das falsch gemacht und ich bin ein schlechter Mensch und dieses ganze Ding, das dann da hinten nachkommt, sondern eben, ah, okay, ich habe eine neue Information bekommen und die kann ich jetzt integrieren oder auch nicht, aber ich kann jetzt damit machen, was ich will, ne? Und das ist ja dann auch wieder eine Entscheidung. Bedenke ich das in Zukunft? Oder ignoriere ich es einfach? Und warum entscheide ich mich wie?
Genau. Und was mir auch super gefallen hat, zum Beispiel, wenn ich das erwähnen darf, wie du letztens gemeint hast, ich gesagt, ich habe Feedback für dich und du hast gesagt, ich habe Angst vor diesem Feedback. Das war so mutig und so, es hat mir so gezeigt, dass du so interessiert und informiert bist schon und so offen für dieses Gespräch und aber auch deine eigenen Gefühle kennst und die auch sagen traust. Also, sobald sich jemand traut, ein schwieriges Gefühl auszusprechen, fühlt man sich schon sicherer, weil man weiß, es kommt nichts von hinten dann
Ja,
nach,
danke
falls
schön.
es. Das war ein super Beispiel, wie man sich verhalten
Das freut mich voll, danke.
kann.
Ja, weil auch wenn ich weiß, na, ich beschäftige mich mit den Themen und ich versuche es und Fehlertoleranz und na, es muss nicht perfekt sein, fang einfach an. Natürlich habe ich auch Angst davor, du hast das falsch gemacht oder das war nicht richtig oder auch, was ich noch alles dazulernen muss. Ne? Das ist ja auch für uns selbst emotionale Arbeit, dieses Ganze damit auseinandersetzen, okay, wo habe ich vielleicht sexistische Gedanken oder rassistische oder homofeindliche? Ne? Das ist ja, man muss es sich ja auch selbst erstmal eingestehen und das ist so hart. Und da kann ich auch verstehen, wenn man sich davor vielleicht noch so ein bisschen sperrt, ne? Weil ja, es ist einfach nicht angenehm.
Ja, das stimmt.
Genau. Okay, hast du noch Tipps, wo wir uns zu diesen Themen generell oder wie wir uns auch informieren können, zuhören können, dazulernen, verlernen? Na, wir haben schon gesagt, zuhören, Selbstreflexion. Was würdest du noch empfehlen?
Also bei allem Negativen, was wir über soziale Medien sagen können, was sie super machen, ist, sie bieten eine Plattform für Betroffene, sich auszudrücken, auch zu informieren auf ihre Art und Weise und innerhalb von ihren eigenen Grenzen. Es gibt auf TikTok, auf YouTube, auf Instagram so viele Content-Schaffende aus der Community, die betroffen sind, die authentisch ihre Lebensrealitäten näher bringen und die das für Leute machen, die weniger Zugang zu dem Ganzen haben. Was aber auch interessant ist, ist zuzuhören, wenn sie untereinander, also nicht jetzt irgendwie spechteln oder so, aber wie Betroffene untereinander halt reden, weil man dann einfach sehr viel lernt und man, ja, es. Man kann sich eben quasi passiv informieren, ohne dass man jemanden anderen damit Arbeit macht oder ohne dass man jemanden anderen gegenüber Fehler machen kann. Und da, so, wenn man irgendeinen Zugang zu irgendwelchen sozialen Medien hat oder halt auch nur YouTube, dann kann man da ziemlich viel abholen. Und ich möchte dann auch für die Shownotes ein paar Empfehlungen haben. Die meisten, die ich kenne, sind leider unter Anführungszeichen englischsprachig, aber es gibt auch ein paar deutschsprachig. Es gibt auch Podcasts. Und was auf jeden Fall auch gut ist, man kann es googeln, man kann sich vom eigenen, also vom Heimatland oder vom Heimatort die örtliche und, also, oder eine örtliche Unterstützungsorganisation heraussuchen. In Wien ist jetzt zum Beispiel die HOSI, die Homosexuellen Initiative, und schauen, was die für Veranstaltungen haben, was die für Ressourcen auf der Website haben. Ja, es gibt ganz viel Informationsmaterial da draußen. Und es ist eh so, auch die Sozialmedienalgorithmen, wenn man die sehen, man interessiert sich für ein Thema, dann werden eben ähnliche Sachen auch hineingespült. Problematischerweise manchmal auch Sachen, die einen ins Gegenteil hineinziehen möchten, wo die ganzen Mythen und Erschreckungstaktiken dann reinkommen. Aber was ich dann auch wertvoll finde, ich schaue mir da auch immer wieder gerne an, einfach um zu wissen, was für Mythen werden verbreitet. Und mir dann selber zu überlegen, wie kann ich denn das entkräften? Stimmt denn das jetzt überhaupt? Also es ist immer eine interessante Arbeit auf jeden Fall auch, sich die andere Seite anzuschauen.
Ja, damit man auch so ein bisschen weiß, was sind eigentlich die Vorbehalte oder Ängste oder Gerüchte, ne?
Genau.
Ich habe auch einen guten Tipp von einer Kollegin gehört. Sie hat einen eigenen Instagram-Account für solche aktivistischen Themen. Einfach, ne, dann ist das dort geordnet. Es geht dann nur um diese Sachen, wenn ich mich informieren will. Aber wenn ich jetzt von meiner mentalen Gesundheit her einfach nur so auf Instagram scrollen möchte, ohne mich diesen Themen auszusetzen, dann kann ich einen anderen Account verwenden. Das fand ich auch total schlau.
Genau, oder man hat ja dann auch keine Kontrolle darüber, was einem angezeigt wird. Ja, ich interessiere mich für das und das gleichzeitig, aber manchmal will ich nur, keine Ahnung, Filme und Fernsehserieninhalte sehen von meinen Lieblingsstars und einfach auch nur, weil es mich nicht interessiert gerade und nicht nur, weil ich irgendwie gefordert bin von dem Thema.
Okay, also es gibt ganz viele Personen und Stellen, die ja schon Ressourcen und Infos und Materialien genau für diesen Zweck zur Verfügung stellen. Das heißt, wir können die einfach aufsuchen, in Anspruch nehmen und müssen nicht irgendwelche Betroffenen belästigen, dass sie das doch bitte uns jetzt erklären sollen, sondern selbst eben, ne, sich aktiv auf die Suche machen und eben, dass es eine Art Hohlschuld ist, finde ich auch. Ne? Also, dass wir da in der Verantwortung sind, uns weiterzubilden.
Wobei, glaube ich, auch aber nicht dagegen einzuwenden ist per se, dass man sagt, hey, dürfte ich dir zu dem Thema eine Frage stellen? Sollte man dann auch es vermittelt, wenn du Nein sagst, ist das jetzt voll okay? Weil alleine schon mit dem Bewusstsein, wenn wer mit dem Bewusstsein auf mich zugeht, es kann jetzt sein, dass sie gerade keine Lust drauf hat oder keine Ahnung, es ist zu heiß oder was, dann ist das schon viel wert. Und dann habe ich auch eben wieder das Gefühl, du weißt, dass es mich gibt und du weißt, wie es mir geht.
Ja, voll. Da kommt es, glaube ich, auch darauf an, wie man es formuliert, ne? Ob es so eine fordernde, jetzt erklär dich mal, Energie hat oder eben, ich hätte eine Frage, ich weiß, du bist betroffen davon, ich weiß aber auch, vielleicht hast du eben gerade keine Energie, keinen Bock, das zu erklären, aber ich frage halt mal, ne? Voll. Ja.
Und man kann mir dann auch eine Option anbieten, wie, oder kann ich dir das als E-Mail schicken und du kannst mir darauf antworten oder was nicht.
Ja, voll guter Hinweis, ja. Okay. Magst du uns sagen, was du aktuell anbietest und wo wir mehr über dich erfahren können und über deine Themen?
Okay, also danke. Meine Website für dieses Thema ist mitdani.at und auf der Unterseite Regenbogen, also mitdani.at/Regenbogen, finden sich ein paar mehr Gedanken von mir zu dem Thema. Man findet dort schon einen Wegweiser zum Gendern zum Runterladen,
Ja.
über den man sich auch in meine E-Mail-Adresse in meine E-Mail-Liste eintragen kann. Ich arbeite aktiv an einem Leitfaden für, was darf ich denn jetzt überhaupt noch alles sagen?
Ja, cool.
Da fährt man dann auch eben per E-Mail, wann der fertig ist.
Ja.
Und aktiv anbieten durch eine Fragestunde, wo man sich auch eben auf dieser Seite da dann eintragen kann und anmelden kann und mich alles Mögliche zu dem Thema fragen kann oder ich frage. Das hat es auch schon gegeben, dass wir
Ja.
zu meiner Fragestunde gehabt haben, wo dann geheißen, eigentlich hast du mich jetzt die ganze Zeit was gefragt. Aber ja. Und wo man sich dann informieren kann bei mir über weiteres.
Cool.
Und ich mache auch mit Nicole Obermatt für Leute, die sich beruflich schon mit Sprache und Gendern und inklusiver Sprache und so weiter beschäftigen und da mal Austausch brauchen oder sich mal ausranzen wollen oder was auch immer, findet bei uns unregelmäßig, aber doch immer wieder so ein Diversity-Austausch statt, wo immer wieder gute Themen besprochen werden und in den gemeinsamen Raum geschossen werden, wo man sich da mitnehmen kann, was man gut brauchen kann. Und über den erfährt man auch Näheres, wenn man sich bei der Nicole oder bei mir in den Newsletter einträgt. Und das kann ich dir dann auch für die Shownotes zur Verfügung stellen, die Infos.
Perfekt, ja, werden wir alles verlinken. Gibt es noch etwas von deiner Seite, was alle, die heute zuhören, wissen sollten oder was du noch mitgeben möchtest?
Oh, große Frage. Ich glaube, für mich jetzt am wichtigsten rausgekommen ist, wenn man eine negative Reaktion auf etwas hat, sich zu überlegen, oder eine ablehnende Reaktion, sich zu überlegen, wer profitiert wirklich davon, wenn ich diesen Gedanken jetzt weiter bei mir behalte.
Ja, voll gut. Dankeschön für dieses sehr, sehr wertvolle, tiefgehende Gespräch. Danke, dass du bei mir im Podcast warst und wir darüber sprechen konnten.
Ja, danke für die Gelegenheit und auch danke, dass du eine von den Selbstständigen bist, die diese Werte in die Welt hinaustragen und die Welt damit ein bisschen offener und freundlicher machen. Für
Danke, ich versuch's. Dankeschön. Und ja, wenn du mit uns an deiner diskriminierungssensiblen Positionierung arbeiten möchtest, dann hättest du im Juli 2023 die Gelegenheit dazu beim Workshop im Kundenmagnetkurs. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an dich, Dani, und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.
Tschüss.